Sie haben sich intensiv mit dem Fall Galileo Galilei beschäftigt. Wo genau bestand das Problem zwischen Galileos Naturphilosophie und der damaligen Philosophie und Theologie?
Also erstmal war das nicht seine Naturphilosophie, sondern das war eine alternative Vorstellung über die Struktur des Sonnensystems. Die gängige Idee stammte von Aristoteles, also einem griechischen Philosophen, der 2000 Jahre vorher, 1500 Jahre vorher gelebt hatte. Man ging davon aus, dass die Erde im Mittelpunkt der Welt steht. Das hatte zunächst mal einfach den Grund, dass man sich ursprünglich gar nichts anderes vorstellen konnte. Und es war zu Zeiten des Aristoteles klar geworden, dass man mit diesem Modell die Positionen der Planeten nur sehr schwer berechnen konnte. Und Aristoteles selber hat angefangen, dieses Modell zu demontieren. Und viel, viel später, 1500 Jahre später oder mehr, gab es dann ein Alternativmodell, das heißt, als Idee hat es das schon lange gegeben, aber es war mathematisch dann ausgearbeitet von Kopernikus, nachdem die Sonne im Mittelpunkt des Systems steht. Und zunächst mal bot das wenig Verbesserungsmöglichkeiten. Nach und nach wurde dann aber klar, dass die Rechnungen, wenn man Keplers Theorie der Ellipsenbahnen annimmt, tatsächlich sehr vereinfacht wurden. Galilei war kein, hat keine, also dessen Schwerpunkt war nicht die Bahnberechnung. Er hat Auf der einen Seite war er davon überzeugt, dass das Modell des Kopernikus, nachdem die Sonne im Mittelpunkt des Systems steht, das Richtige ist, und meinte, das mit neuen Beobachtungen mit Fernrohren auch belegen zu können. Das Wichtige dabei war, er war einer der ersten, nicht unbedingt der erste, aber einer der ersten, der Fernrohre benutzt hat, um die Himmelskörper anzuschauen oder überhaupt Fernrohre so weit technisch perfektioniert hat, dass man damit überhaupt relevant arbeiten konnte. Und wie gesagt, Galilei meinte, Beweise zu haben für die Richtigkeit des sogenannten heliozentrischen Systems, dass die Sonne im Mittelpunkt der Welt steht. Er konnte das tatsächlich aber nicht beweisen. Und er hat das nicht verstanden, aber die Wissenschaftler der Kirche haben das verstanden, dass seine angeblichen Beweise keine solchen waren. Und es gab zwei Prozesse mit der Kirche in diesem Zusammenhang. Der erste war, da ging es einfach darum, ist das System sinnvoll oder nicht. Galilei war von Philosophen angeschwärzt worden oder die hatten die ihn bei der Kirche angezeigt. Er würde also unorthodoxe Dinge lehren, indem er halt sagte, die Sonne steht im Mittelpunkt. Das stimmte so überhaupt nicht. Was richtig war, er hat das System des Aristoteles angegriffen. Das wurde dann so umfunktioniert, dass die Kirche praktisch reagieren musste. Wir müssen dran denken, die hatten gerade die Reformation überstanden und haben sehr viel Federn gelassen und wollten also keinerlei Unruhe unter den Gläubigen. Und bei dem sogenannten ersten Prozess des Galileis, kam Galilei selber überhaupt nicht vor. Der hat erst davon erfahren, als die ganze Sache vorbei war. Und da war das Ergebnis gewesen, dass festgestellt worden war, aus damaliger philosophischer Sicht, was dann auch die Theologie ein bisschen beinhaltete, war es philosophischer Unsinn zu sagen, die Sonne steht im Mittelpunkt des Systems. Und Galilei wurde nahegelegt, sich bitte daran zu halten, bis er was anderes beweisen konnte. Wie gesagt, er konnte nicht, aber er meinte, er konnte. Gut, er hat dann zunächst mal auf dringendes Anraten einiger ihm sehr wohlgesonnener Kirchenleute hin, lange Jahre lang nichts unternommen in der Richtung und dann irgendwann doch, als ein guter Freund von ihm Papst wurde, Urban der Achte, hat er ein dickes Buch zu dem Thema geschrieben und ziemlich aggressiv seine These vertreten und vor allem auch den Heiligen Vater persönlich angegriffen. Und das hat er ihm übel genommen. Und es war klar, dass Galilei dem Heiligen Vater gegenüber nicht die Wahrheit gesagt hat über die Gründe, warum er dieses Buch geschrieben hat. Und das eskalierte letzten Endes derartig, dass tatsächlich der Heilige Vater ihn, meiner Meinung nach so ein bisschen in Kompetenzüberschreitung, ihn vor die Inquisition zitierte und Galilei tatsächlich verurteilt wurde zu Hausarrest, lebenslänglich. Er durfte allerdings weiter forschen, hatte Schüler und hat letzten Endes während dieses Hausarrests in seinen letzten Jahren sein wesentliches Werk, nämlich sozusagen das erste moderne Physikbuch, geschrieben. Also es ist nicht so, dass er, wie viele annehmen, auf dem Scheiterhaufen geendet hat oder mundtot gemacht wurde. Das Argument war letzten Endes immer noch, Junge, solange du nicht beweisen kannst, was du sagst, sei bitte vorsichtig. Und sobald dann nach Galileis Tod tatsächlich Beweise kamen, das war ungefähr 100 Jahre später, wenn ich mich richtig erinnere, hat auch die Kirche sowieso Galileis Werke und auch anderes vom Index genommen. Vom Index der verbotenen Bücher wurde es zunächst mal naturgemäß hingesetzt worden war. Also es war letzten Endes in keiner Weise eine Auseinandersetzung zwischen der Naturwissenschaft und der Kirche, und Galilei war auch nicht der Märtyrer der freien Naturwissenschaft oder irgend sowas. Es war letzten Endes ein Problem zwischen zwei Männern, nämlich Galilei und Urban dem Achten, wo sich beide ein bisschen blöd benommen haben. Und ich denke, bei uns kursiert ein sehr falsches Bild dank des vielleicht schriftstellerisch guten Werkes von Bert Brecht, was aber inhaltlich die Tatsachen völlig verfälscht. Da wird Galilei als Märtyrer der Wissenschaft hingestellt, was er wirklich nicht war.
Wie ist das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Glaube heute? Welche Erfahrungen haben Sie damals als Physikerin auch gemacht?
Ich habe zunächst mal die Erfahrung gemacht, dass ich, als ich studiert habe, so in der Zeit, kaum ein Physiker oder Naturwissenschaftler traute, laut zu sagen, ich bin Christ. Es war damals nicht in sozusagen und es war schick, atheistisch zu sein. Ich glaube, das hat sich inzwischen ziemlich geändert. Es gibt inzwischen sehr viele Naturwissenschaftler, die sich zu ihrem Glauben bekennen. Mich selber hat das zunächst mal überhaupt nicht interessiert. Ich bin völlig unreligiös erzogen worden und auch in der Ausbildung zum Physiker kam das nicht vor, dass da irgendjemand über das Verhältnis zwischen Glaube und Naturwissenschaft geredet hätte. Ich habe dann erst später, nachdem ich katholisch geworden war und sozusagen die Welt aus zwei Perspektiven betrachtete, überhaupt erst mal verstanden, da gibt's Leute, die haben damit ein Problem. Und ich selber kann eigentlich nur sagen, mir hat die Ausbildung als Physiker geholfen auf dem Weg zum Glauben, weil ich daran gewöhnt war, dass es Dinge gibt, die ich nicht unbedingt verstehen muss. Und ich kann das einfach so stehen lassen, wenn es was gibt. Ich bemühe mich, das zu verstehen, und dann gibt es Grenzen, die gibt es sowohl auf der Seite der Naturwissenschaft als auf der Seite der Theologie. Und schon auf dem Weg zum Glauben hatte ich in der Physik gelernt, es gibt sowas, und musste da jetzt nicht mir den Kopf blutig rennen, um irgendwas zu verstehen, was jenseits meiner Kapazitäten lag. Grundsätzlich denke ich, das Verhältnis zwischen Glaube und Naturwissenschaft ist gespannt, angespannt, weil es wiederum philosophische Kreise gibt, die darauf pochen, Gott gibt's gar nicht, oder alles ist per Zufall entstanden, Darwinismus und so weiter. Das sind nicht naturwissenschaftliche Argumente, die die Stimmung verpesten. Grundsätzlich denke ich, die Naturwissenschaft kann durchaus ein Weg zum Glauben sein und zur Erkenntnis Gottes, wird nur leider zurzeit noch von sehr wenigen genutzt.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Diskussion, Schöpfung, Evolution, vielleicht auch angestoßen von unserem Erzbischof.
Zum Beispiel, ja.
Evolution folgt sie einem göttlichen Plan oder ist es einer Zufall?
Also
ich dachte, so ein Versum aus dem Nichts, der zu Ex Nihilo.
Also wie das Universum entstand, wissen wir nicht. Und das ist so ein Punkt, wo wir auch nicht weiter zu fragen brauchen. Das ist einfach jenseits unseres Fassungsvermögens und außerhalb des Definitionsbereichs der Naturwissenschaften. Das ist vielleicht eine theologische oder philosophische Frage, aber naturwissenschaftlich lässt sich da wenig sagen. Die Naturwissenschaft fängt an im Moment des Urknalls, der so als die gängige Hypothese für den Anfang der materiellen Welt gehandelt wird. Wenn man sich die Eigenschaften des Universums, der materiellen Welt anschaut, halte ich persönlich es für völlig unmöglich, anzunehmen, dass das alles per Zufall entstanden sein soll. Fangen wir einfach an mit den Werten der Naturkonstanten, die vielleicht nicht im Moment, aber ganz, ganz unmittelbar nach dem Urknall die Werte gehabt haben müssen, die sie heute haben. Die kann man messen. Man hat keine Ahnung, wo sie herkommen, aber man kann zeigen, wenn man auch nur eine davon ein bisschen ändert und wirklich eine Kleinigkeit auf der Skala von 0 bis unendlich, die zur Verfügung steht, dann ist eine Welt, so wie wir sie kennen, schlicht und einfach unmöglich, namentlich eine belebte Welt. Und auch in anderen Bereichen, jetzt nicht nur Kosmologie, sondern Astronomie, Geophysik, namentlich Biologie, es gibt überall in der Naturwissenschaft massivste Hinweise darauf, dass einfach so aus Beliebigkeit, aus Zufall, das alles mit Sicherheit nicht entstanden ist. das sagt jetzt nicht unbedingt, wer oder was das erzeugt hat, aber nach meinem Dafürhalten spricht immens viel dafür, dass es irgendeine, wie auch immer man das jetzt nennen will, lenkende Intelligenz oder einen intelligenten Designer oder Gott oder dahinter steht jemand, der denkt und sich ganz, ganz viele Gedanken gemacht hat, als er diese Welt so eingerichtet hat, er oder sie, wie sie ist. Ja. Ich denke nicht, dass man annehmen muss, ich nenne es jetzt Gott, ich bin Nonne, dann darf ich das, denke ich, tun, dass Gott in jedem Moment lenkend in den Lauf der Welt eingreift. Das ist sicherlich übertrieben. Aber es hat schon den Anschein, dass er die Welt so eingerichtet hat, dass sie sich entwickeln kann. Jetzt nicht entwickeln im Sinne von darwinistischer Evolution, alles per Zufall, sondern da ist irgendwie sind da wohl Möglichkeiten vorgegeben. Ganz offenkundig entwickelt sich ja die Welt, das ist nicht zu leugnen. Warum sie das tut, da sind wir bisher noch nicht hintergekommen. Und meine persönliche Ansicht ist jetzt aber außerhalb der Naturwissenschaften, ist, dass wir das wohl nie rauskriegen werden, eben weil es Gottes Wille ist.
Wie sind Sie selbst zum Glauben gekommen?
Durch einen Freund, der, also wir kannten uns schon etwas länger und haben dann ein halbes Jahr lang an demselben Institut zugebracht. Und der ist auf der einen Seite ein ausgezeichneter Wissenschaftler und auf der anderen Seite ganz offenkundig bekennender Katholik. Und das hat mich einfach immens provoziert. Das passte zunächst mal nicht in mein Weltbild rein. Und wir haben dann angefangen, über den Glauben zu reden. Und so nach und nach habe ich gemerkt, ist ja doch sehr viel sinnvoller, als ich ursprünglich gedacht hatte. Und ja, den Rest hat dann wohl der Heilige Geist bewirkt. Irgendwann habe ich dann verstanden, es gibt Gott und habe dann versucht, mehr zu lernen. Letzten Endes auch Theologie noch studieren dürfen.
Wie reift die Entscheidung, in den Orden einzutreten?
Wie die reift? Tja, zunächst stand für mich die Frage überhaupt nicht im Raum. Ich war halt katholisch geworden und musste gucken, damit ja mein Leben daraufhin einzurichten, dass auch alles konsistent war und alles passte zu dem neuen Glauben. Es macht einen Unterschied, ob man als Katholik lebt oder nicht. Und dann relativ bald stellte sich mir einfach ja in meinem Inneren im Gebet die Frage, vielleicht doch Ordensleben, wobei ich keine Ahnung hatte, was das tatsächlich heißt. Und dann habe ich so fast 15 Jahre im Gebet darum gekämpft, ja oder nein. Und dann langsam kristallisierte sich raus, ja, vielleicht dann doch. Dann musste ich einen Orden finden, eine Gemeinschaft finden, mit der ich kompatibel war. Ja, nicht jeder kann in jeden beliebigen Orden eintreten. Jeder Orden hat seine Besonderheiten, jedes Haus hat seine Besonderheiten und jeder Mensch hat seine Besonderheiten. Und das muss irgendwie alles zusammenpassen. Und letzten Endes bin ich dann halt hier in Regensburg bei den Dominikanern hängen geblieben. Und es war sicher ein radikaler Schritt, aber ich habe den bisher nicht eine Sekunde bereut und habe auch eigentlich nicht vor, das zu tun. Es ist nicht immer leicht, im Orden zu leben. Ich will mal sagen, wer in der Welt nicht zurechtkommt, kommt im Orden auch nicht zurecht. Es gibt hier Schwierigkeiten wie in der Welt auch, ganz ähnliche, sie werden ein bisschen anders gelöst. Aber schwierig ist das Leben einfach. Und es ist auch gut so, denn darin reifen wir letzten Endes. Ne?
Wann gibt es das Kloster hier schon?
Seit knapp 800 Jahren. 1233 ist das an diesem Ort, wo es jetzt steht, gegründet. Da haben auf Initiative des damaligen Bischofs die Bürger der Stadt einer Gemeinschaft von Nonnen, Schwestern, die damals noch zu keinem Orden gehörten, dieses Grundstück geschenkt. Und da stand anscheinend schon ein Turm drauf oder sowas. Jedenfalls haben die dann nach und nach das Kloster gebaut und sind auch relativ schnell in den damals ganz neuen Dominikanerorden integriert worden.
Wie sieht so ein Ordensalltag aus?
Wie sieht der aus? Wir stehen auf, so je nachdem, wie schnell man morgens ist, 4:45, 5 Uhr. Und dann gibt's ab kurz nach 5:30 eine halbe Stunde stilles Gebet. Dann gibt's Chorgebet, dann gibt's Messe. Inzwischen ist dann so 7:45. Dann gibt's Frühstück und Arbeitszeit, hat jeder so seine Aufgaben, die er zu erledigen hat, bis gegen 11 Uhr. Dann ist wieder Chorgebet, Mittagessen. Mittagszeit, je nachdem, wer Aufgaben in der Küche hat, muss die natürlich erstmal erledigen. Ansonsten ist es eine Zeit der Ruhe, beziehungsweise auch der eigenen Arbeit, wenn man jetzt nicht unbedingt was anderes machen muss. Dann ist wieder Arbeitszeit bis 4 Uhr, stilles Gebet, Rosenkranz, Chorgebet, Abendessen. Dann gibt's Dreiviertelstunde oder Stunde sogenannte Rekreation. Da darf man miteinander reden oder soll sogar miteinander reden, damit sonst nicht überall gequasselt wird. Dann gibt's nochmal wieder Chorgebet und dann ist der Tag vorbei und ab 9 Uhr sollte dann wirklich Stille sein. Das heißt nicht, dass man dann nichts mehr tun soll, aber möglichst die anderen nicht mehr stören. Und am Wochenende, sonntags namentlich, ist ein bisschen anders, aber im Prinzip eigentlich das Gleiche.
Wir stehen jetzt kurz vor Weihnachten. Die Sterndeuter aus dem Osten folgten einem Stern. Gab es den Stern von Bethlehem? Ich? Und was könnte diese Himmelserscheinung gewesen sein?
Also beweisen kann man hier auch nichts. Die gängige Theorie, der ich mich auch voll anschließe, sagt, es war mit großer Wahrscheinlichkeit eine sehr seltene Konstellation am Himmel, nämlich das sehr nahe Zusammentreffen von Jupiter und Saturn, der beiden größten Planeten, die ungefähr ein halbes Jahr lang sehr nah beieinander im Himmel gestanden haben. Also das Wort, was in der Heiligen Schrift steht, ist nicht Komet oder irgend sowas, sondern einfach Himmelskörper, was auch immer das gewesen sein mag. Auf der anderen Seite gab es zur damaligen Zeit eigentlich nur noch in Babylon astronomische Wissenschaft. Es war auch mit Astrologie vermischt. Also es war nicht das, was wir heute darunter verstehen, aber die haben sich mit dem Himmel befasst. Und die war Jahrtausende alt, sehr hoch entwickelt und die konnten bis zu einem gewissen Grade einfach aufgrund der Periodizitäten der Erscheinungen konnten die Dinge vorhersagen. Und die konnten also mit Sicherheit diese besondere Konstellation von Jupiter und Saturn, dazu noch im Sternbild Fische, vorhersagen. Und das war alles drei von immenser Bedeutung, deutete ganz stark darauf hin, dass in Judäa, in Palästina, ein neuer König geboren würde, der Herrscher der Welt, der also auch schon in den Prophezeiungen angekündigt waren. Wir dürfen nicht vergessen, das Volk Israel war lange Zeit in babylonischer Gefangenschaft gewesen und auch schon vorher und vor allem seither waren da enge kulturelle Verbindungen, sodass Babylonier mit Sicherheit über die israelische Weissagung des Messias irgendwas wussten. Und diese Konstellation am Himmel deutete nach babylonischer astrologischer Deutung ganz massiv darauf hin, er wird jetzt geboren. Man kann sich vorstellen, dass das eine Gruppe von Sternkundigen, von dreien ist da keine Rede, das ist eine spätere Legende, von drei heiligen Königen, eine Gruppe von babylonischen Sterndeutern bewogen hat, die Reise nach Jerusalem zu unternehmen. Sie mussten natürlich mal davon ausgehen, wenn irgendwo in Palästina was passiert, dann in der Hauptstadt, also Jerusalem. Wir lesen in der Heiligen Schrift, die haben dann den Herodes befragt, wo ist denn hier der neue König? Der ist ausgeflippt, weil er Konkurrenz gewittert hat. Er hat sie aber wissen lassen, dass wohl Bethlehem ihr Zielort war und dass sie dann tatsächlich dahin gegangen sind und das Kind gefunden und ihm gehuldigt haben. Und der Termin, der sich aus diesem Ganzen, wenn man das astronomisch nachrechnet, wir können heute berechnen, was da passiert ist, war, wenn denn diese ganze Hypothese stimmt, nach unserer heutigen Zeitrechnung der 19. November. Und an diesem Tag ist dann auch noch was Besonderes passiert. Wir lesen in der Heiligen Schrift, als die von Jerusalem nach Bethlehem gelaufen sind, das ist so eine Entfernung von 10 Kilometern oder was, eine ziemlich gerade Straße, da haben sie den Stern wieder gesehen und dann stehen da drei oder vier Ausdrücke von, sie haben sich gefreut. Riesenhafte, übergroße, überschwängliche, ich weiß nicht was, Freude. Und das muss ja einen Grund gehabt haben, auch dass das so im Evangelium drin steht. Und man kann heute berechnen, dass damals an diesem konkreten Abend, der Mond noch nicht aufgegangen war, der erst später kam, so 9 Uhr, also einiges nach Sonnenuntergang, die hatten also genügend Zeit von Jerusalem bis Bethlehem zu laufen. Und da stand das sogenannte Zodiakallicht, das ist Streulicht aus der Ebene, in der sich die Planeten bewegen, da steht, wenn man nach, bei uns sieht man es kaum, aber wenn man weiter nach Süden geht, steht das wie ein Kegel am Himmel und man kann berechnen, dass an diesem Abend des 19. November die Spitze des Kegels unmittelbar neben den zwei ganz nah beieinander am Himmel stehenden Planeten, Jupiter und Saturn, endete. Also wir haben die Spitze des Kegels und die beiden Planeten praktisch am selben Punkt am Himmel. Und dass das vor dem Hintergrund dieser astrologischen Deutung immense Freude ausgelöst hat und praktisch die Sicherheit, dieses Kind, was nun absolut nicht königlich da geboren worden war, wirklich als den Messias, als den verheißenen Herrscher der Welt zu deuten. Und ich denke gerade, dieses letzte Ereignis, was die nicht berechnen konnten, also zodiakalisch an sich war bekannt, aber dass die Spitze von diesem Ding an dem Abend wirklich bei dem Planeten steht, das konnten die unmöglich vorher berechnen. Und das hat auch einen Tag vorher und einen Tag hinterher nicht so funktioniert. Die müssen komplett überrascht gewesen sein von diesem Zusammentreffen. Und das hat natürlich dann astrologische Relevanz. Nicht die Einzelteile, sondern das Zusammentreffen von eigentlich gewöhnlichen Phänomenen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so passiert ist. Wenn es so passiert ist, hat es ganz interessante theologische Konsequenzen, denn das ist ein Ereignis, was historisch einmalig ist. Diese Konstellation von Jupiter und Saturn, dann auch in dem Sternbild, abgesehen davon, dass die Sternbilder sich langsam auflösen, in dieser Region am Himmel kommt so alle 2 Millionen Jahre mal vor. Und vor 2 Millionen Jahren und in 2 Millionen Jahren gab oder gibt es keine Menschen. Wenn denn Gott wirklich dieses Wissen der babylonischen Astrologen benutzt hat, um da ein paar Leute nach Jerusalem zu bringen, Heiden, ja, die ersten, die Jesus gehuldigt haben, waren Hirten, deren Urteil zum Beispiel vor Gericht nichts bedeutete, und die zweiten waren dann die Heiden aus einem fernen Land. Wenn Gott das wirklich so eingerichtet hat, dann muss er von vornherein mit der Erschaffung der Welt praktisch alles so eingerichtet haben, dass an diesem Abend das alles so passiert. Das hat also ganz interessante Konsequenzen. Das muss man sich mir auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert ist. Es ist alles kein Beweis, aber ich halte es für eine recht überzeugende Hypothese.
Danke fürs Interview.
Gern geschehen.